Herzlich willkommen zum Podcast des PPSB Hamburg. Übrigens auf ein Wort. Heute wieder mit Ilja Gold und Riek Höber zum Thema machtkritisches systemisches Arbeiten und der somit letzte und dritte Teil. Heute zum Thema Hürden, hilfreiche Ideen im Kontext von Kooperation und Beteiligung in der systemischen Arbeit.
Ich finde das interessant, weil in vielen Aspekten du ja auch von binären Systemen erzählst. Ne? Es gibt die eine Seite, es gibt eine andere Seite. Und das liegt dann in einem Bereich dessen, den ich nicht so sehr wahrnehme, weil er mehr der Norm entspricht. Und ich finde manchmal ganz interessant, weil ich vor kurzem einen Text gelesen habe, da ging es auch um Luhmann. Und selbst Luhmann sagt ja grundsätzlich, Differenz ist so eine Grundeinheit in der Wahrnehmung, dass das strukturiert unser Denken, das strukturiert unsere Beobachtung und dass diese Differenzen, die wir wahrnehmen, auch nicht gleichwertig sind, sondern dass wir häufig eine Seite wertiger, relevanter wahrnehmen als die andere Seite. Er nennt das dann ursprünglich als sowas wie Figur Grund, System Umwelt. Aber das kann auch weitergedacht werden, dass ich dann zum Beispiel sowas wie heterohomosexuell nehme oder weiß und schwarz und dass das eine dann durch dieses relevanter werden, so ist zumindest die Idee oder so habe ich sie verstanden, zur Norm wird, während das andere ja als Abweichung wahrgenommen wird. Und das ist ja eine sehr, sehr grundlegende Idee und unter anderem finde ich auch eine sehr systemische Idee. Ich weiß nicht, ob du dazu auch noch mal Gedanken hast.
Naja, das, was du gerade gesagt hast, also mit der Norm und der Abweichung, ich sage jetzt mal, das Tolle in Anführungsstrichen für die Norm ist ja, dass sie nicht als Norm benannt wird, ja, und dass sie quasi als selbstverständlich sozusagen nicht näher einer Beschreibung braucht, weil es die Norm ist. Und da können wir natürlich auch uns die Konzepte des Otherings anschauen, also der Veränderung, ja. Also wer wird quasi gesellschaftlich wohin positioniert und was wird benannt? Und in der Regel ist es so, dass die Abweichung benannt wird und nicht die Norm. Also beispielsweise, wenn wir von interkulturellen Ansätzen ausgehen, ja. Kultur, jetzt mal sehr salopp gesagt, Kultur haben in der Regel die anderen, ja, an die wird. Da geht es zum Beispiel nicht darum, dass wir darüber sprechen, dass auch struktureller Rassismus Bestandteil der hiesigen Kultur ist. Da wird in der Regel nicht drüber gesprochen. Ja, so. Es wird aber dann zum Beispiel gesprochen darüber, was dann alles in bestimmten anderen Kulturen, und ich will jetzt nicht diesen großen, also ne, da könnte man jetzt sehr viel darüber sprechen, also auch zum Beispiel, wie Kultur andere Begriffe ersetzt hat, da hat auch schon Adorno drüber geschrieben, ja, sozusagen im Diskurs, aber um was es mir hier geht, ist, dass sozusagen über diese Differenz es eben mitnichten so ist, dass das eine und das andere gleichsam irgendwie diskutiert wird und beleuchtet wird und so weiter und so fort, sondern im Sinne von gesellschaftlichen Machtverhältnissen wird die Norm eben nicht als solche besprochen, sondern die Abweichung davon. Und das ist eine sehr machtvolle Position. Und daraus ergeben sich dann auch in der systemischen Praxis, in der systemischen Professionsgeschichte, ja, ergeben sich natürlich da auch Konsequenzen und Auswirkungen, die wir eben aus meiner Sicht und aus der Sicht derer, die eben auch sagen, wir müssen systemisch machtkritisch arbeiten, die wir da eben beleuchten müssen, um entsprechende Reproduktionen ja, da zu verhindern, beziehungsweise, ganz verhindern können wir das nicht, es gibt ja nicht sowas wie diskriminierungsfreie Räume, aber zumindest sie etwas zurückzudrängen und vor allem, und das glaube ich, ist ja gerade so ein systemischer Gedanke, einen Unterschied zu machen. Also einen Unterschied zu machen in dem, was in dem Beratungssetting passiert, im Vergleich zum Alltagserleben, ja, der Menschen, die zu uns kommen.
Arbeit.
Und wir bei uns im Institut haben ja auch mal ein Buch geschrieben zur kooperativen Konstruktion im Dialog. Da würde ich jetzt nicht in Gänze drauf eingehen, aber kurz darüber sprechen, da ist ja auch die Idee, dass wir eben auf Grundlage der Kybernetik zweiter Ordnung uns nur annähern können. Wir können uns nicht richtig verstehen, wir können der anderen Person nicht in den Kopf gucken und umso wichtiger ist, sich anzunähern und sehr genau abzuklären, worum geht's hier? Was möchte die andere Person? Eigene Erwartungen zu klären? Selber zu klären, was bringe ich mit, aber genauso auch sehr genau zu erklären, was bringt die andere Person auch mit. Mit der Idee, dass es hier auch darum geht, die Identität, die Wirklichkeit der anderen Person anzuerkennen vor Willkür zu schützen und auch Macht zu reflektieren. Ich bin ja als beratende Person auch sehr mächtig. Ich kann durch instruierende Anweisungen auch sehr mächtig wirken. Und das ist zum Beispiel genau das, wovon wir bei uns im Prozess ja abkehren würden. Also im Buch wird da auch von einem demokratischen Prozess gesprochen. Ich stelle mir da auch immer die Frage, wie kann das eigentlich gelingen? Ne? Wenn wir von Demokratie sprechen, sprechen wir auch von Beteiligung. Und wenn wir jetzt auf einer machtkritischen Perspektive auf Beteiligung achten, würde ich immer denken, die ist ja nicht sichergestellt im eigentlichen Sinne, nicht grundsätzlich. Hättest du Ideen, wie Beteiligung im Sinne von gemeinsamer Kooperationsvereinbarung mit Blick auf Machtverhältnisse in Beratungsgeschehen gelingen kann, wie ich das einbeziehen kann?
Naja, zuvorderst natürlich erstmal, indem ich das benenne. Ja, also dass ich eben auch sage, auch hier, auch wenn es ein ja, hoffentlich in irgendeiner Form geschützterer Raum ist, ist der nicht frei von Machtverhältnissen und dass das eben hier auch passieren kann und dass wir da aber auch konstruktiv kritisch damit eben umgehen wollen, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Also sich selber auch ein bisschen zur Disposition stellen, ja, dass das tilgt das natürlich nicht, ja. Aber es öffnet, wie du gerade schon gesagt hast, eben auch vielleicht den Raum, ne, dafür. Ich mache mich vielleicht etwas ansprechbarer, als wenn ich eben diese Norm, ja, weil es ist ja eine Norm, es ist ja eine Norm, was darin auch Macht eine Rolle spielt, wenn ich sie eben nicht benenne. Ja, das ist schon mal ein Aspekt. Und dann ist mir gerade im Kontext, oder vielleicht jetzt, ne, wie du es gerade gesagt hast, also wenn es um Beteiligung geht, da geht es ja auch immer darum zu gucken, was sind denn Hürden von Beteiligung? Ja? Und diese Hürden können ja ganz unterschiedlich sein. Ja? Und ich würde sagen, dass das Systemische da auf jeden Fall schon viel mitbringt, von den Perspektiven, ja, nochmal KlientInnen als Expertinnen ihrer Lebensrealität zu sehen und so weiter und so fort. Ja? Also auch der Gedanke von Autonomie, und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die da schon, ich sag mal, auf das Konto einzahlen, wenn man es mal so will. Und andere Dinge bestehen aber trotzdem. Und ich habe das gerade auch in eher supervisorischen Kontexten häufig. Ne, es kommen auch Menschen zu mir, gerade auch so in Einzelsupervisionen, die ihre eigene systemische Praxis ja, machtkritisch reflektieren wollen oder spezifisch eben in so einem Macht- und ja auch oder Macht- und Rassismuskritischen Kontext dort eben sich damit nochmal auseinandersetzen wollen. Ja, und was ich dann häufig wichtig finde, ist zum Beispiel auch so ein bisschen zu gucken, in eine Differenzierung zu kommen von Macht an der Stelle. Ja, gerade wenn zum Beispiel Menschen in Mehr-Personen-Settings arbeiten. Ja. Weil es gibt ja verschiedene Machtlayer, die da eine Rolle spielen und die dann eben auch eine Hürde sein können für Beteiligung, ja, so. Also beispielsweise ist es ja so, dass wir häufig, gerade in organisationalen Kontexten, häufig ja mit formalen Macht, Dynamiken zu tun haben, ja, oder was heißt Dynamiken? Aber wir haben Strukturen, es gibt sowas wie eine Führungskraft, es gibt Menschen, die sind dann die Mitarbeitenden angestellt und so weiter und so fort. Ja, also das heißt jetzt was sehr Formales. Dann kennen wir aber auch alle diese informellen Machtdynamiken, ja, wo zwar eine Person eine formale Rolle hat, ja, aber zum Beispiel nicht akzeptiert wird und deswegen ihre Macht dadurch auf jeden Fall beschränkt ist und auf einer informellen Ebene vielleicht eine Person sehr viel machtvoller ist in der Dynamik vor Ort, als die Person, die das formal zugeschrieben bekommen hat. Und ich würde sagen, in diesen beiden Kontexten, da ist das Systemische und auch viele SupervisorInnen und Menschen, die da unterwegs sind, sehr, oder Menschen, die auch Teams begleiten und so weiter, sehr fit, würde ich sagen. Ja. Ich würde aber noch hinzufügen, es gibt eben auch noch die Ebene der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, ja, die da eben auch noch eine Rolle spielen. Und da habe ich häufig das Gefühl, wenn man das mal so ein bisschen versucht zu differenzieren und zu gucken, okay, auf welcher Ebene erleben wir hier eigentlich gerade Macht und wer erlebt sie wie, dass das auch was sein kann, um so einen Prozess des damit Auseinandersetzen, des Öffnens ja, in Gang zu setzen und ja, dementsprechend dann auch sich eben auch in einer Handlung eben. Ja, wie soll ich sagen, umsetzen lässt. Ne? So. Und das führt gerade in supervisorischen Kontexten auch häufig zur Frage von Metakommunikation. Ja? Also gehe ich als Person, als jetzt in dem Fall Supervisor, mit den SupervisantInnen in eine Metakommunikation Kommunikation. Frage, okay, was macht das jetzt gerade hier, was ihr mit reinnehmt? Wie zeigt sich das jetzt gerade hier zum Beispiel? Ja, was hat das mit unseren Positioniertheiten zu tun? Und ich, ja, wie soll ich sagen, ermutige, weil ich da häufig einfach auch ein bisschen, ja, so eine Form von Sorge sehe, zum Beispiel auch häufiger in Beratungssettings auf Metaebene zu gehen, auf Metakommunikationsebene zu gehen mit den KlientInnen, gerade dann, wenn solche Sachen auch angesprochen werden oder wenn ich das Gefühl habe, dass das gerade passend ist, so etwas anzusprechen und so etwas mit in den Raum hineinzuholen. Na? Und dementsprechend würde ich sagen, also jetzt nochmal um auf diese Tanzmetapher sozusagen zu kommen, dass wir uns da wirklich wechselseitig auf so einem Parkett auch unter diesen Fragestellungen systemisch sehr gut bewegen können.
Im Grunde genommen habe ich den Eindruck, wir kommen immer wieder auf den Punkt, wenn wir systemisches Denken sehr ernst nehmen und systemische Theorie, dann gehört da ein Stück weit auch dazu, solche Ebenen mit einzubeziehen. Das ist so ein Punkt, zu dem ich komme. Und andererseits aber auch die Möglichkeit, wenn das alles mit uns zu tun hat, dann können wir auch alle daran beteiligt etwas verändern oder etwas tun. Und das finde ich die eigentlich andere schöne Seite daran. Ne? Wir können mit kleinen Dingen im Beratungsgeschehen schon Veränderungen hervorrufen. Und auch das ist ja systemisch. Wir können, indem wir Dinge zum Beispiel nicht reproduzieren, anders fragen, anders zuhören oder ähnliches. Das ist ja im Prinzip, ne, der kleine Unterschied, der in dem Zusammenhang einen Unterschied machen kann. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, Raum zu geben für eine Diskriminierungserfahrung, nicht den Eindruck zu vermitteln, ich bagatellisiere das, oder Haltung zu beziehen, sich zu positionieren bei beispielsweise einer sexistischen Äußerung im Beratungsgeschehen. So würde ich das dann verstehen, aus einer aktiven Positionierung heraus.
Und auch an der Stelle zu schauen, welche Muster haben wir uns eigentlich in systemischen Kontexten quasi auch entwickelt, die wir eben auch wieder hinterfragen und durchbrechen können. Und dazu gehört auch für mich eben diese Fragen beispielsweise nach Neutralität und Allparteilichkeit. Ja? Weil wir müssen ja nicht glauben, dass quasi die SystemikerInnen alleine den Begriff der Neutralität gepachtet haben, ja, sozusagen. Also das wird ja gesamtgesellschaftlich auch an anderen Stellen verhandelt, ja, so. Und da auch da frage ich mich, ist es eben, oder was heißt frage ich mich, ist meine Erfahrung, dass es eben mitnichten so ist, dass zum Beispiel gerade auch angehende BeraterInnen dann wirklich immer nur so einen ganz spezifischen oder vermeintlich spezifischen systemischen Blick auf Neutralität haben, sondern das vermischt sich natürlich auch mit gesamtgesellschaftlichen Diskursen dazu. Und das führt häufig auch dazu, dass dann eben in bestimmten Situationen eben nicht professionell interveniert wird und das zum Thema gemacht wird, was da passiert, vor dem Hintergrund von so einer vermeintlichen Neutralität. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, solche Muster müssen wir als Professionsgemeinschaft eben auch reflektieren und aufbrechen und dann vielleicht auch diese Haltungen neu denken, auch mit anderen Begriffen, ja. Und das könnten wir dann zum Beispiel auch sowas nennen wie eine Haltung der Bewertungsreflexivität oder Parteilichkeitsreflexivität oder auch von mir aus Positioniertheitreflexivität und das zusammennehmen, weil das würde eben nicht diese Setzung, wir sind neutral beinhalten, sondern wir sehen etwas, wir erkennen etwas, da gibt es Differenzen, da gibt es verschiedene Konstruktionen und wir müssen uns damit reflexiv auseinandersetzen und wir können nicht eine Setzung vornehmen. Und da würde ich sagen, das wäre auch ein Aufbrechen eines Musters an der Stelle, ganz systemisch gedacht. Ja. Und das würde im Zweifel eben auch bedeuten, dass sich zum Beispiel marginalisierte Stimmen in einem Mehr-Personen-Setting beispielsweise, da eben mich so positioniere, dass diese Stimmen eben mehr Gehör finden in diesem Setting. Dann würde ich quasi etwas verändern, oder zu einer Veränderung beitragen können, einen Unterschied machen, ja, wenn entsprechende Stimmen eine größere Plattform bekommen würden in einem System, ja, mit dem ich arbeite. Und das würden viele Menschen aus so einer Klasse, zumindest so wie ich das kenne, aus so einer klassischen systemischen Neutralitätsperspektive sagen, nee, da wäre ich ja nicht neutral. Und da würde ich sagen, naja, aber wenn wir das mal weiterdenken, dann wäre genau das ja eine Möglichkeit, um Menschen sozusagen auf das, was ja auch häufig gesagt wird, auf Augenhöhe zu bringen. Ne? Und Augenhöhe natürlich ist auch kritisch zu sehen, aber nur jetzt mal, um in diesem Wording zu bleiben.
Wir sind immer irgendwie auch Teil des Tanzes. Wir können nicht sagen, dass wir von außen dazugucken und neutral das Geschehen betrachten. Wir tanzen immer mit. Und wenn wir ein Interesse daran haben, dass da alle irgendwie in dem Sinne beteiligt sein können, müssen wir auch die Bedingungen im Raum im Blick behalten, die dazu beitragen können. Mit dem Bewusstsein, dass wir, jede einzelne Person, etwas dafür tun kann, insbesondere in den Settings, in denen wir ja doch arbeiten. Sei es im Beratungsgeschehen oder auch in der Supervision. Super, Ilja, ich bedanke mich vielmals bei dir für deine Perspektiven und deinen Input. Ich fand das einen ganz wunderbaren Austausch und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.